Radio Bande.
Wiener Radiobande.
On Radio Orange.
Orange 94,0.
Orange 94,0.
Du sagst es.
FMU 18, das BRG 18 Schulradio.
Hallo und willkommen bei FMU 18, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Ostersendung unseres Schulradios. Heute gibt es eine Premiere. Wir moderieren zu dritt. Hier sind Lara aus der 6b, Peonie aus der 5c und Ruben aus der 3b. Und wir freuen uns, euch durch eine Sendung voller Frühlingszauber und Osterfreude zu begleiten.
Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht, nicht wahr? Gerade erst haben wir das neue Jahr begrüßt und jetzt stehen bereits die Osterferien vor der Tür.
Doch bevor wir uns in die wohlverdienten Ferien stürzen, haben wir hier ein fantastisches Programm für euch zusammengestellt, vollgepackt mit spannenden Beiträgen, lustigen Interviews und natürlich jeder Menge Frühlingsgefühle.
Am Donnerstag, den 1. Februar, hatten Schüler aus der 5C die Gelegenheit, Magistra Dorothea Proschek in ihrer Klasse zu begrüßen. Sie ist nicht nur eine beeindruckende Behindertenaktivistin, sondern auch eine kompetente Sexual- und Sozialberaterin. Wir von FMU 18 fühlen uns geehrt, sie bei uns zu haben. Besonders, weil sie 1997 mit anderen gemeinsam einen Radiosender für und mit behinderten Journalisten und Journalistinnen gegründet hat.
Diesen Sender Freak Radio kenne ich. Ich war da auch einmal dabei. Natürlich konnten wir uns die Idee nicht abschlagen, die Gelegenheit zu nutzen und ein Interview mit ihr zu führen. Wie ist die Welt aus Ihrer Sicht?
Die Welt ist super schön und positiv und ich sehe das Glas immer halb voll.
Sie arbeiten in der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung. Was sind die Anliegen dieser Bewegung?
Da arbeite ich ehrenamtlich und habe einige Jahre auch beruflich im Kontext so der DAK-Assistenzgenossenschaft als Geschäftsführung gearbeitet. Die zählt zu der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung und die Aufgabe ist folgende. Die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung ist eine Bürgerrechtsbewegung behinderter Menschen und da geht es darum, dass selbstbestimmt und frei, unabhängig von Einrichtungen, man mit einer Behinderung auch leben kann, dass man Teilhabe an der Gesellschaft haben kann, ohne diskriminiert zu werden. Und die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung sagt auch, dass sich viel mehr Menschen, die selbst behindert sind, in diese Thematik einbringen müssen, weil wir es sind, die am besten diese Themen einbringen können, weil es Themen sind, auch die letztendlich sehr politisch sind. Politisch im Sinne von veränderbar. Also eine Behinderung ist zu einem großen Teil menschengemacht, weil es Barrieren sind von außen, weil es nicht vorhandene Angebote sind zu einem freien Leben. Also ich sage mal, wir haben noch immer viel zu viele Einrichtungen und zu wenig Geld für persönliche Assistenz. Wir haben noch viel zu wenig Ressourcen für einfache Sprache, für Gebärdensprachdolmetscher, für bauliche Barriereabbau von baulichen Barrieren, für eine inklusive Bildung. Das alles sind Themen, die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung vorantreibt und auch sagt, hier müssen wir uns bis zur Politik viel mehr einmischen. Und die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung sagt auch, wir arbeiten hier behinderungsübergreifend zusammen, weil es nicht die Behinderung ist, die jetzt die Einzelne, also ob man jetzt blind oder gehörlos oder im Rollstuhl oder eine andere Behinderung hat, ist, die vorrangig ist, sondern es sind diese gemeinsame Erfahrung, die uns verbindet, ist das Erleben der Diskriminierung, wenn wir nicht genauso mitmachen können wie Menschen ohne Behinderung. Das verbindet uns und deswegen arbeiten wir oder versuchen es, es ist nicht immer einfach, aber wir streben an, es behinderungsübergreifend eben gemeinsam an diesen Zielen zu arbeiten, damit wir, noch ein Satz nur zur Selbstbestimmung. Wir sprechen dann von Selbstbestimmung, wenn wir akzeptable Wahlmöglichkeiten vorfinden. Also nicht zwischen Pest und Cholera wählen, also zwischen einem Heim und einer Wohngemeinschaft, wo wir Unterstützung kriegen, weil eine Wohngemeinschaft ist ein kleines Heim, sondern dass wir wirklich akzeptable Wahlmöglichkeiten vorfinden. Nämlich in dem Fall, wenn wer Unterstützung braucht aufgrund von Behinderung, dass er auch zu Hause leben kann und beruflich aktiv sein kann und die Unterstützung dort kriegt, wo man eben lebt, liebt und arbeitet, als Beispiel.
Sind Sie schon einmal diskriminiert worden?
Ja, bin ich. Das bin ich sehr wohl. Ich meine, vielleicht nur ein Beispiel. Mich hat einmal eine Fluglinie beim Einchecken nicht mitfliegen lassen wollen und das haben die auch durchgezogen. weil ich keine ärztliche Flugtauglichkeitsbestätigung vorbringen konnte. Das ist mir die Jahre davor nie passiert und ich glaube, das war 2004 oder so ist es mir dann tatsächlich passiert, dass mich eine sehr bekannte Fluglinie einfach nicht hat mitfliegen lassen. Ich habe dann auch geklagt, aber ja, das war irgendwie nicht, leider nicht von Erfolg gekrönt. Das war wirklich traumatisch.
Sie benutzen den Rollstuhl. Wie ist das Leben im Rollstuhl für Sie?
Ich benutze einen elektrischen Rollstuhl aufgrund meiner Muskelschwäche. Wie ist es? Auf der einen Seite sage ich, das ist mein Lifestyle. Also ist so. Und ich finde meinen Elektrorollstuhl wirklich super und hilfreich und bin jeden Tag dankbar, dass er funktioniert. Auf der anderen Seite ist es manchmal natürlich nicht immer lustig, weil die Umwelt halt nicht barrierefrei ist von vorn bis hinten. Und das ärgert manchmal. Und das ärgert dann, wenn es neue Gebäude sind, wo das wieder mal nicht eingeplant worden ist, was leider noch immer passiert. Oder wenn die Öffis noch immer nicht durchgängig barrierefrei sind. Also das ärgert einem voll.
Woran arbeiten Sie derzeit und was sind Ihre Aktivitäten?
Ich arbeite derzeit an zwei neuen Projekten. Einerseits das Thema finanzielle Bildung. Da arbeite ich mit einer Lernplattform zusammen, wo man eben alles über Finanzen lernen kann. Angefangen von wirklich basic, wie komme ich aus meinen Schulden raus, Umgang mit Geld, wo kommt das Geld überhaupt her, bis hin aber auch von wie lerne ich traden, wie lerne ich investieren, auch wenn ich kein Geld habe und wie komme ich dahin. Und das andere Projekt, was ich aufbaue, ist mein Poppy-Coaching. Findet man auch auf Instagram, Poppy_Coaching. Und da geht es um Sexualberatung. Ich bin auch Sexualberaterin und Sexualpädagogin. Und da geht es mir darum, Menschen zu unterstützen, mehr Sinnlichkeit ins Leben zu bringen und eine selbstbestimmte und bewusste Sexualität zu leben.
Warum haben Sie Politikwissenschaft studiert?
Naja, das damals eigentlich ganz so aus dem Bauch heraus hat sich interessant angehört, hat mich interessiert, wie die Gesellschaft funktioniert, wie Demokratie funktioniert, wie politische Systeme funktionieren. Und das hat mir dann sehr, sehr gefallen, ja, als ich das dann wirklich eben in der Fächerkombination studiert habe, gemeinsam mit Publizistik und Russisch und war sehr gut.
Möchten Sie die Welt besser machen? Wenn ja, dann wie?
Wow, was für eine schöne Frage. Ja. Ich bin eine notorische Weltbessermacherin, Wohlerin, wenn man das so sagen kann. Auch wenn ich oft auf die Schnauze gefallen bin, weil es echt nicht immer einfach ist. Und weil das kein Sprint ist, sondern ein Marathon. Aber es lohnt sich einfach, dafür was zu tun, um in einer besseren Welt leben zu wollen. Aber ich meine, vielleicht auch diese Definition, was ist denn eine bessere Welt? Und für mich ist eine bessere Welt die, wo eben alle Menschen teilhaben können und alle Menschen Zugang haben zu Bildung, zu Freizeitangeboten, zu Arbeit, zu Wohnung und auch die Menschen, die eben Nachteilsausgleich brauchen, weil sie vielleicht eine Behinderung haben oder noch Kinder sind oder vielleicht schon alt sind und nicht mehr so können oder egal aus was für ein Grund oder krank sind, dass es die auch gibt, diese Nachteilsausgleiche. Das ist für mich eine bessere Welt, weil dann können auch alle Menschen ihre Stärken und Fähigkeiten gut einbringen und dann haben wir die bessere Welt.
Wie berät eine Sexualberaterin?
Wow, eine Sexualberaterin, wie berät die? Naja, eine Portion an Empathie, Offenheit, gut zuhören und die Menschen ernst nehmen, egal mit welchem Thema sie kommen. Und ich mache das hauptsächlich online, im Zoom. Es wird jetzt auch in diesem Jahr einen Online-Kurs geben, wo man eben auch für sich die Kapitel so durchgehen kann, verbunden mit einem 1:1-Coaching, eben online und mit einem Gruppencoaching. So baue ich das auf.
Flirten Menschen mit Behinderung anders?
Ja, vielleicht so anders, wie jeder Mensch auf seine Art flirtet. Natürlich wird es so sein, das weiß ich nicht, eine Person, die blind ist, wird nicht unbedingt mit Augenkontakt flirten, dafür mit Körperkontakt oder mit Stimme, mit Sprache. Und weiß ich nicht, wenn ich mich jetzt hernehme, weil ich bin ja im Elektrorollstuhl und kann mich selbst nur wenig bewegen. Also ich werde jetzt nicht auf der Tanzfläche mit dem Po wackeln, aber wenn genügend Platz ist, kann ich auch mit dem Rollstuhl tanzen. Und so flirten wir ja auch manchmal, genauso wie der andere und doch jeder auf seine Weise.
Sie haben ja selbst mal eine Radiogruppe gegründet und geleitet. Was hat Ihnen an der Radioarbeit Spaß gemacht?
An der Radioarbeit hat mir Spaß gemacht, mit ganz unterschiedlichen Themen zu tun haben, mit unterschiedlichen Menschen zu tun haben. Eben auch so diese Momente des Interviews mochte ich sehr. Und dann, auch wenn es ziemlich herausfordernd ist, aus so viel Material, dann eine Sendung von so und so vielen Minuten zu zaubern. Dieses Schneiden war immer schwierig. Das war wie eine Geburt, aber es war auch sehr schön, das Produkt dann zu haben.
Was war die Idee bei der Gründung von Freak Radio?
Die Idee war von uns damals, rund um Thema Behinderung Sendungen zu machen, aus unserer Perspektive. Also wir waren zu Beginn lauter Redakteure und Redakteurinnen mit Behinderung, wobei das ist dann auch geöffnet worden. Also wir waren dann ein inklusives Team von behinderten und nicht behinderten Redakteurinnen und Redakteuren. Das Besondere war halt wirklich, aus der eigenen Perspektive heraus zu berichten, natürlich gemäß der Richtlinien einer Berichterstattung, ausgewogen, objektiv und alle Parteien einbindend. Aber die perfekte Objektivität gibt es ja eh nicht, weil jeder aus seiner Perspektive ja die Themen beleuchtet. Warum heißt Freak Radio Freak Radio? Da war das Vorbild, es gibt eine Schweizer Schriftstellerin, die Ursula Egli, und die hat die Freak-Geschichten geschrieben. Das war eben das Freakland, wo jeder einfach anders war. Der eine war groß, der andere war ganz klein, der andere war dick, der andere war dünn, der andere konnte sich eben auf die eine Weise bewegen, der andere auf die andere Art. Die Frau hatte auch eine Behinderung und hat halt so ein Kinderbuch geschrieben. Und wir haben nach der Ursula Egli das Freak Radio genannt, ja. In Anlehnung an ihre Freak-Geschichten ist das Freak Radio entstanden.
Sind Sie manchmal auch divers?
Wir alle sind divers.
Was wäre Ihre Lieblingsspeise?
Eine französische Zwiebelsuppe.
Kaffee oder Tee, wofür entscheiden Sie sich?
Immer wieder anders, aber am liebsten Vormittag Matcha-Tee und Nachmittag Espresso.
Welche Tiere mögen Sie am meisten?
Katzen finde ich einfach super, super. Und ansonsten finde ich Glühwürmchen und Seepferdchen sehr, sehr ansprechend.
Können Sie irgendetwas besonders gut?
Also ich kann total gut mit Farben und Modestyling, so alles eben Kleidung, Schmuck, alles gut zusammenstellen. Und ich kann total gut vor vielen, vielen Leuten reden.
Was können Sie jetzt nicht so gut?
Also Excel-Tabellen sind nicht mein Freund. Und auch so eine feine Struktur zusammenbringen, zum Beispiel am Computer jetzt die Ordner so checken, damit ich alles wiederfinde. Oh.
Ja, Organisation ist sehr schwer. Wo fühlen Sie sich wohl?
Ich fühle mich total wohl bei mir zu Hause, in meiner Wohnung im 10. Stock über den Dächern von Wiens. Und ich fühle mich sehr wohl zum Beispiel im Porgy und Bess, in seinem Jazzlokal im 1. Wiener Bezirk.
Lesen Sie gerade irgendwas?
Ja, ich lese zurzeit Rich Dad, Poor Dad von Robert Kiyosaki.
Wo würden Sie vielleicht noch gerne hinreisen?
Meine weiteste Reise war auf Hawaii, auf der Insel Maui. Da war ich zweimal und da würde ich gern wieder hin.
Und wenn Sie jetzt wieder 20 wären, gibt es irgendwelche Dinge, die Sie anders tun wollen?
Boah, schwierige Frage. Die Haare noch öfter färben.
Was werden Sie sicher nie machen?
Sag niemals nie, aber also was ich sicher nicht machen werde, Menschen, die mir sehr wehgetan haben, mit denen werde ich sicher nichts mehr zu tun haben. Also im Frieden gehen lassen, aber keine Berührungspunkte mehr.
Wovon träumen Sie?
Ich träume, ja, ich muss sagen, ich träume von einer finanziellen Freiheit. Ja, von der träume ich, nämlich unabhängig, so unabhängig zu sein, dass Geld kein Thema mehr ist.
FMU 18, das BRG 18 Schulradio.
Für die heutige Sendung haben mehrere Schülerinnen und Schüler beschrieben, wie sie Ostern feiern. Gemeinsam ist ja jetzt für die Christen und Muslime derzeit Fastenzeit. Wie das und die Osterfeiern durchgeführt werden, ist Teil des nächsten Beitrags.
Die Beiträge wurden unter anderem von Florian, Phileas, Marie, Barnabas und Berat gestaltet.
Bei uns kommt der Osterhase in unseren Garten und bringt Geschenke und Süßigkeiten, die wir in Sträuchern und anderen Verstecken finden. Dann verspeisen wir einen Schoko-Osterhasen immer gleich vor Ort und spielen dann mit den Geschenken. Am Morgen haben wir ein riesiges und köstliches Frühstück mit den frischen Ostereiern. Dabei schauen wir beim Eierpacken, wer das stabilste Ei hat. Dann wechseln meine jüngere Schwester und ich unsere Spielzeuge und so muss dann meistens ich mit ihren Barbies spielen und sie darf dann ganz gechillt mein neues Nintendo Switch-Spiel ausprobieren.
Zu Ostern versteckt mein Vater ein Nest mit einem Schokohasen und Ostereien in unserer Wohnung. Es ist so gut versteckt, dass ich es durchschnittlich erst nach 7 Minuten finde. Manchmal ist drinnen eine Kleinigkeit, wie zum Beispiel ein Musikheft oder eine CD. Danach spielen mein Vater und ich immer Ostereierpacken. Je nachdem, ob es warm oder eher kälter ist, fahren wir manchmal noch zum großen Trampolin an der Donau. Das Trampolin gehört einem Freund meines Vaters und deshalb dürfen meine Freunde und ich gratis springen.
Ich verbringe meine Osterferien meistens bei meinen Großeltern in Ungarn. Es ist sehr schön dort. Ein Gasthaus mit einem mittelgroßen Teich und einem riesigen Garten. Dann warten wir alle gemeinsam auf den Osterhasen. Wir richten für ihn ein Nest in einem Korb her, den wir mit Rindenresten und Gras füllen. Dort kommen die bunten Eier hinein. Bei uns in Ungarn bringt nicht der Osterhase die Eier, sondern er bekommt sie von uns. Aber für die Kinder werden bunte Eier und Spielzeug von den Eltern an verschiedenen Stellen im Gras versteckt. Sie sagen dann, der Osterhase habe sie gebracht. Dann stellen meine Großeltern mit meinen Eltern ein köstliches, selbstgekochtes Mittagessen zusammen. Danach suche ich im Garten mit meinem Bruder die Ostereier und Spielzeugautos, Malbücher, weil meine Oma denkt, so etwas würde uns interessieren. Manchmal färben wir auch selber Eier mit roten Rüben. Meistens gehen wir dann gemeinsam mit der Familie spazieren. Im Dorf, aber auch im benachbarten Ort sind viele Leute in ungarischer Tracht zu sehen. Es macht wirklich Spaß.
Heuer während der Osterferien feiere ich mit meiner Familie Ramadan. Der Ramadan dauert 30 Tage und während dieser Zeit wird von Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang gefastet. Fasten bedeutet, dass man nichts essen und trinken darf. Aber am Abend nach Sonnenuntergang werden viele Gerichte vorbereitet. Wenn es soweit ist, brechen wir als Familie, mein großer Bruder, Vater, Mutter und ich, mit einem besonderen Gebet unseren Fastenzeit. Wenn man schon in der Pubertät ist, ist das Fasten verpflichtend. Mein Bruder und ich haben aber schon früher angefangen. Am Ende bzw. am letzten Tag treffen wir uns als ganze Familie. Oma, Opa, Tante und andere Verwandte. Meistens feiern wir dann bei meinem Opa und meiner Oma, weil sie die Familienältesten sind. Ich verbringe die Zeit mit meinem Cousin und mit meinem Bruder. Ich persönlich mag Ramadan sehr, weil es immer besondere Gerichte gibt und ich mit meinem Cousin eine schöne Zeit verbringen kann.
Am Ostersonntag fahren wir meistens zu meiner Oma mütterlicherseits, weil sie ein Haus in der Nähe von Krems, aber schon nahe der Donau in Oberösterreich hat. Am Vormittag suchen wir kleinere und größere Körbe mit bunten Eiern und anderen Geschenken, die vorher die Erwachsenen versteckt haben. Manchmal finden wir auch bunte Eier im Gras. Dann essen wir meistens einen Braten mit Semmelknödeln, den meine Großeltern zubereitet haben, und spielen bis zum Abend. Anschließend fahren wir wieder nach Hause.
Ostern feiert meine Familie jedes Jahr anders. Manchmal fahre ich zu meiner Oma nach Budapest, aber manchmal bleibe ich hier in Wien. In Budapest hat meine Oma einen Garten und dort versteckt der Osterhase Schokolade und Spielzeug, das wir dann suchen müssen. Hier in Wien ist es anders. Wir leben in einer Wohnung, also haben wir keinen Garten. Der Osterhase versteckt nichts, sondern die Geschenke und Naschereien sind für mich und für meinen Bruder auf 2 verschiedenen Stößen.
Am Ostersonntag fahre ich zu meiner Oma, die in Angern im Machfeld wohnt. Dort bemalen wir Ostereier. Zuerst kocht meine Oma die Eier, dann bemalen wir sie in Blau, Rot, Grün und manchmal auch Gelb. Schließlich poliert meine Großmutter die Eier mit einem in Öl getunkten Küchentuch so, dass sie schön glänzen. Meine Familie freut sich dann, die Ostereier zu verspeisen. Ich freue mich aber mehr darauf, meine Ostersüßigkeiten zu vernaschen. Danach fahre ich nach Hause und erhole mich, bis die Schule wieder anfängt. Insgesamt finde ich, dass Ostern ein sehr schönes und erholsames Fest ist.
Zu Ostern sind meine Familie und ich meistens zu Hause. Nach dem Frühstück mit Eierditschen fahren wir oft zu meiner Uroma nach Niederösterreich. Dort suchen wir in einem großen Garten nach Ostereiern und Schoko-Osterhasen. Dann wiederholt sich das Frühstück mit Eiern und einem selbstgemachten Karottenkuchen.
Und der Barnabas erzählt uns jetzt von ein paar Spielen, die schon vor langer, langer Zeit populär geworden sind und es bis jetzt bleiben. Er hat dazu Lehrerinnen und Schüler befragt.
Der Rubik's Cube, auch bekannt als magischer Würfel oder Zauberwürfel, ist seit den 1990er Jahren sehr beliebt. Der Rubik's Cube ist ein mechanisches Puzzle, das von dem ungarischen Architekt und Erfinder Ernő Rubik im Jahre 1974 erfunden wurde. Der Würfel besteht aus 26 kleinen Würfeln, die auf einer Achse verbunden sind, sodass sie sich drehen können. Jede Seite des Würfels ist mit 9 quadratischen Aufklebern in verschiedenen Farben bedeckt, wobei jede Seite eine einheitliche Farbe hat. Pokémon-Karten sind Teil eines weltweit beliebten Sammelkartenspiels, das auf der Pokémon-Videospielreihe basiert. Sie wurde 1996 von Wizard of the Coast in Zusammenarbeit mit Nintendo angeführt und erlangten schnell große Popularität. Neben dem Sammeln dienen die Karten auch dem Spiel, das nach offiziellen Regeln und bei Turnieren gespielt wird. Einige der wertvollsten Karten, wie die extrem seltene Pikachu Illustrator-Karte und die begehrte Charizard First Edition Holographic-Karte, können beträchtliche Werte erreichen. Mit unterschiedlichen Seltenheitsgraden und einzigartigen Designs sind Pokémon-Karten sowohl für Sammler als auch Spieler gleichermaßen faszinierend. Beyblade ist ein Wettkampf-Kreiselspiel, das seit 1999 von der japanischen Firma Takara & Co. hergestellt wird. Seit 2002 befindet sich das Spiel auf dem internationalen Markt und wurde schnell zum Bestseller. Wir haben auch Schülerinterviews gemacht und sie gefragt, ob sie eins dieser Spiele kennen oder gespielt haben.
Beim Rubik's Cube ja und bei den Beyblades auch, nur mit Pokémon-Karten habe ich es nicht so. Die habe ich nie so gefeiert. Also im Rubik's Cube lösen bin ich schon ziemlich gut, ja.
Rubik's Cube habe ich schon mal gespielt, Beyblades auch und mit den Pokémon-Karten auch, aber nicht nach den Regeln. Nur in Beyblades hatte ich manche Chancen, aber in den anderen Spielen kenne ich mich nicht so gut aus.
Ich habe auch einen Lehrer interviewt.
Beyblades und Rubik's Cube. Pokémon-Karten habe ich mal gehabt, aber nie gespielt.
Haben Sie den Rubik's Cube schon mal gelöst?
Niemals.
Haben Sie zumindest eine Seite geschafft?
Eine Seite schon, aber nicht mehr.
Waren Sie in eins der Spiele besonders gut?
Nein, beim Rubik's Cube natürlich nicht gut, ich habe nur eine Seite geschafft. Beyblades, ja, habe ich ein paar Mal gedreht, aber jetzt nie wirklich in der Arena gespielt mit anderen. Und Pokémon-Karten habe ich nie gespielt, nur ein paar gehabt.
Und für diese drei Spiele gibt es Anime-Serien. Kennen Sie die?
Für mir ist bekannt, dass es eine Serie über Beyblades gibt.
Ich liebe den Rubik's Cube. Mein Bruder hat viele Stunden verbracht, mir zu zeigen, wie man den löst. Die anderen kenne ich aber nicht.
Die meisten Lehrer können sogar den Würfel lösen.
Ja, ich kann das. Es dauert ein bisschen, aber es funktioniert.
Wer kennt das Spiel Zelda Tears of the Kingdom nicht? Mehrere aus unserer Radiogruppe haben einen Beitrag gestaltet und auch Schülerinnen und Schüler um Wortspenden gebeten. Manche können sich sogar an die Geräusche des Spieles sehr gut erinnern.
The Legend of Zelda ist eine von dem japanischen Videospielhersteller Nintendo erstmals 1986 herausgebrachte Videospielreihe.
Im Wesentlichen geht es darum, dass es ein Triforce gibt, welches drei Teile beinhaltet. Den einen Teil hatte Ganondorf, den anderen Teil Zelda, die Prinzessin von Hyrule, und zu guter Letzt besitzt den dritten Teil Link, der Protagonist und Held in so ziemlich allen Spielen.
Ganondorf wollte aber alle Teile für sich, doch Zelda war klüger. Sie zerbrach ihr Triforce in 8 Teile und verteilte sie auf der ganzen Welt. Es lag an Link, sie zu vereinen und Ganondorf zu besiegen. Aber mittlerweile denkt Nintendo, dass die europäischen Kinder so eine komplizierte Storyline nicht verstehen. Also muss man jetzt nur noch zu Ganon gehen und ihm eine Abreibung verpassen. Natürlich gibt es auch eine Story. Diese hat sich aber sehr abgewandelt. Es gibt mehr Nebenstories als Hauptstories.
Nintendo denkt auch, dass Kinder sich schnell langweilen und deswegen kann man lauter verrückte Dinge machen, die nichts mit der Story zu tun haben. Zum Beispiel mit einem Schild surfen oder seine ganze Umgebung in Brand setzen. Also besser gesagt, es ist ein Open-World-Spiel. Das meistverkaufte Spiel ist The Legend of Zelda Breath of the Wild. Jetzt hört ihr, welche Erfahrungen Schüler und Schülerinnen so mit Zelda gemacht haben.
Ich kenne Zelda und es ist einer meiner Lieblingsspiele.
Was war dein erstes Zelda-Spiel?
Zelda Breath of the Wild.
Was ist dein Lieblingscharakter?
Dieser Typi, der die ganze Zeit rumsingt, von Ort zu Ort und dir dann immer so ein Rätsel gibt. Also ich kenne es von einem YouTuber, das ist mein Lieblings-YouTuber. Und ich habe es früher mal aufgespielt, jetzt nicht mehr.
Kannst du vielleicht auch einen typischen Zelda-Sound nachmachen?
Also ich kann auf jeden Fall das Geräusch nachmachen, wie Link schreit.
Ah! Möchtest du noch etwas über Zelda sagen?
Sehr cooles Spiel, 5 von 5.
Kennen Sie Zelda und haben Sie es schon mal gespielt?
Ja, kenne ich und ich habe es auch schon mal gespielt.
Was war Ihr erstes Zelda-Spiel?
Oh, an diese Edition kann ich mich nicht erinnern, die ich da gespielt habe. Keine Ahnung.
Was ist Ihr Lieblingscharakter?
Der Hauptcharakter, Zelda selber, oder? Oh nein, Zelda ist die Prinzessin. Dann war es die, der, mit dem man eigentlich spielt. Ja, dann Link, entschuldige, so. Ich kenne das von einem Freund von mir und ich habe das damals vielleicht ein oder zwei Mal gespielt. Ich war nicht wirklich begabt darin, muss ich zugeben.
Möchten Sie noch irgendwas zu Zelda sagen?
Ich wünschte, ich wäre ein bisschen affiner mit so Videospielen, aber ich möchte nicht so viel Zeit darin investieren. Aber ich finde es an und für sich eine coole Sache, wenn man diese Reaktionsfähigkeit, die man dafür braucht, auch ein bisschen schult.
Kennst du Zelda und hast du es schon einmal gespielt?
Ja, schon.
Was war dein erstes Zelda-Spiel?
Ocarina of Time.
Okay. Was ist dein Lieblingscharakter?
Tulin.
Von wo kennst du es und wie oft spielst du es?
Ich kenn's von meinem Onkel, der spielt sehr häufig und ich spiel's auch relativ oft.
Mein erstes Zelda-Spiel war The Legend of Zelda Link's Awakening. Ja, mein Lieblingscharakter ist eigentlich Revali aus The Legend of Zelda Breath of the Wild.
Wo kennst du es und wie oft spielst du es?
Wir haben halt eine Switch zu Hause und meine Eltern haben es früher schon gespielt und jetzt die neuen Zeldas halt auch bekommen und dann habe ich halt auch angefangen zu spielen. Ich habe es eigentlich sehr viel gespielt früher, aber jetzt gerade nicht so viel.
Kannst du vielleicht einen typischen Zelda-Ton nachmachen? Möchtest du noch etwas über Zelda sagen?
Ja, ich finde das Spiel sehr cool, vor allem die neuen 2 Teile. Ich habe sehr viel Zeit da reingesteckt. Kennst du Zelda und hast es schon einmal gespielt?
Ja.
Was war dein erstes Zelda-Spiel?
The Legend of Zelda Link's Awakening.
Was ist dein Lieblingscharakter?
Der verrückte Fotograf von Link's Awakening.
Von wo kennst du es und wie oft spielst du es?
Ich kenne es von einem Freund und früher habe ich es meistens eine Stunde am Tag gespielt.
Kannst du vielleicht noch einen typischen Zelda-Ton nachmachen?
Kopp.
Möchtest du noch etwas über Zelda sagen?
Ja, es ist ein sehr tolles Spiel, vor allem mit einer tollen Grafik.
So, und jetzt haben wir alle Beiträge gespielt und wir sind schon am Ende unserer Sendung. Wir wünschen euch und uns allen schöne und erholsame Osterferien und
frohe Ostern!
FMU 18, das Berge 18 Schulradio.
Radio Bande!
Die Wiener Radiobande gibt es jeden ersten und dritten Sonntag im Monat von 11 Uhr bis 11.30 Uhr auf Radio Orange 94.0.
Radio Bande!
Wiener Radiobande!
On Radio Orange. We hope you enjoyed our program.